Restruct Law, der Restrukturierungspodcast.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Podcast Restruct Law, dem Restrukturierungspodcast. Mein Name ist Christian Heinze.
Und ich bin Heiko Schäfer. Hallo. Die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht und die sogenannten Corona-Staatshilfen haben gravierende Auswirkungen auf die Insolvenz- und Restrukturierungslandschaft. Nach der aktuellen Halbjahresstatistik des INDAT-Reports beläuft sich der bundesweite Rückgang der Unternehmensinsolvenzen auf gerundet 26%. Die Restrukturierungs- und Insolvenzwelle ist bislang ausgeblieben. Und damit auch die Möglichkeit, den auf der Grundlage des Sanierungsrechtsfortentwicklungsgesetzes geschaffenen präventiven Restrukturierungsrahmen nach dem StaRUG und das modernisierte Recht der Eigenverwaltung in der Breite in der Praxis auch anzuwenden. Vor allem das Eigenverwaltungsverfahren rückt aufgrund der bekanntlich kurz vor Toreschluss erfolgten Streichung der Regelungen zur Vertragsbeendigung im StaRUG-Entwurfsgesetz als echte Alternative in den Fokus der Restrukturierer. Welche neuen Anforderungen und ja durchaus auch Fallstricke bei der Vorbereitung und Durchführung eines Eigenverwaltungsverfahrens nach neuem Recht zu beachten sind, wollen wir mit unserem heutigen Gast, dem Rechtsanwalt und geschäftsführenden Partner der Kanzlei Leonhard Ratunde, Herrn Professor Dr. Thorsten Martini, diskutieren. Thorsten, herzlich willkommen hier bei uns bei Restruct Law.
Ja, vielen Dank, Heiko.
Ja, Thorsten, du bist genauso wie ich seit 1999 als Rechtsanwalt tätig und hast in Bonn Rechtswissenschaften studiert. An der Christian-Albrechts-Universität in Kiel folgte dann die Promotion zum Dr. Jur mit dem, wie ich finde, sehr spannenden Thema die Anfechtung der Zahlung der Vergütung des vorläufigen Insolvenzverwalters im Zweitverfahren. Ich weiß gar nicht, was die Kollegen alles dazu gesagt haben zu dieser Promotion, zum Ergebnis. Seit dem Jahr 2007 bist du als Insolvenzverwalter tätig, begleitest aber auch Mandanten als Berater in außergerichtlichen und gerichtlichen Restrukturierungsfällen. Du publizierst sehr regelmäßig in einschlägigen insolvenzrechtlichen Fachzeitschriften und bist unter anderem Herausgeber bzw. Mitherausgeber des Handbuches zum Insolvenzplan sowie des erst kürzlich in neuer Auflage wieder im RWS-Verlag erschienenen Handbuches zum Sachwalter. Last but not least bist du Honorarprofessor an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin sowie Lehrbeauftragter der Hagen Law School. Wie für jeden unserer Gäste haben wir auch für dich unsere vier berühmten Fragen vorbereitet.
Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie in der Restrukturierung?
In diesem Jahr tatsächlich genau im 20. Jahr fing alles an mit einem Konkursrechtsseminar bei Walter Gerhard mitten im Studium.
Was fasziniert Sie an Ihrer Arbeit?
Wie wahrscheinlich die meisten sagen werden, die verschiedenen facettenreichen Fälle, die es gibt, die typischerweise schnellen, sichtbaren Erfolge, die einfach da zu einer inneren Zufriedenheit mit der Arbeit führen.
Auf welchen Erfolg sind Sie besonders stolz?
Es gibt zwei Fälle, die mich sehr berührt haben. Vor einigen Jahren ein Kinderzirkus mit pädagogischem Ansatz. Das war dann eine übertragende Sanierung. Sehr schöner Fall, und vor einiger Zeit einen Berliner Fußball-Regionalligisten, den man während der Insolvenz 9 Punkte abgezogen hat. Wir haben dann eine Ausgliederung des Profibereichs gemacht. Die sind dann in die 3. Liga aufgestiegen und sind jetzt Tabellenführer.
Welche Entscheidung würden Sie heute anders treffen?
Ich würde heute mir die betriebswirtschaftlichen Kenntnisse, die wir brauchen, nicht während des Jurastudiums nebenbei und dann in der Folge aneignen, sondern, glaube ich, versuchen, Jura und BWL parallel zu studieren.
Thorsten, stell dir einfach vor, dein Lieblingsgericht ruft an und sagt: Lieber Professor Martini, wir haben hier etwas im Angebot. Einmal ein StaRUG-Verfahren, wo Sie als Restrukturierungsbeauftragter agieren können, oder aber als vorläufiger Sachwalter in einem Eigenverwaltungsverfahren. Was wollen Sie denn gern bitte?
Also aus meiner Sicht würde ich natürlich das StaRUG-Verfahren nehmen, schlicht und ergreifend, weil ich noch keines hatte und mich bisher nur theoretisch mit all diesen Dingen beschäftigen konnte. Ja, Punkt.
Da bist du ja definitiv bei der Mehrheit mit. Wir warten ja alle auf die vielen StaRUG-Verfahren. Es gibt ja die ersten, die auch laufen. Manche holpern ein bisschen, wie man hört. Manche schaffen es auch gar nicht, das wirkliche StaRUG-Verfahren, sondern biegen dann vorher schon ab ins Insolvenzverfahren. Aber wenn du drauf schaust, StaRUG-Verfahren, Insolvenz in so einem Eigenverwaltungsverfahren, wir haben es hier im Podcast immer schon wieder mal so rausgestellt, auch aus heutiger Sicht, Vor- und Nachteile. aus deiner Sicht, wo denkst du, was sind die Schwerpunkte dieser Verfahren? Warum sollte man das eine oder das andere wählen?
Also das Eigenverwaltungsverfahren hat natürlich den Vorteil, dass alle Akteure es kennen, insbesondere die Gerichte damit typischerweise langjährige Erfahrung haben. Und da, glaube ich, die Berührungsängste mit diesen neuen Verfahrenshilfen des Staruk am größten sind. Der Vorteil der Staruk-Verfahren ist natürlich im Gegensatz zum Eigenverwaltungsverfahren, je nachdem, wie das Gericht das umsetzt, die fehlende Öffentlichkeit. Die habe ich ja beim Eigenverwaltungsverfahren relativ schnell, spätestens mit der Öffnung, wenn ich Pech habe, noch vorher.
Die Streichung der Vertragsbeendigungsmöglichkeiten, die ja, wie wir gesehen haben, auch gerade zu Beginn des Jahres vielfach diskutiert worden ist. Teilweise wird ja auch vertreten, dass Staruk sei nun ja in Anführungszeichen verstümmelt worden. Ist das im Nachhinein gesehen auch ein Stück weit die Aufwertung der Eigenverwaltung, die letztlich das neue Recht dadurch erfahren hat?
Na, es ist aus meiner Sicht zunächst einmal die Abwertung der Möglichkeiten des Staruk. Ja, das ist bedauerlich, dass das aus meiner Wahrnehmung auf der Zielgeraden da nochmal rausgestrichen worden ist. Es lässt natürlich für die Eigenverwaltungsverfahren dann einen viel breiteren Anwendungsbereich, zumal ja der Schutzschirm nicht gestrichen worden ist. Wir haben jetzt eben einen ganz klaren Abstand zwischen Verfahrenshilfen nach Staruk und Möglichkeiten nach der Insolvenzordnung durch die Streichung der Vertragsbeendigungsmöglichkeiten.
Wie siehst du das? Du hast das Stichwort jetzt so ein bisschen geliefert, insbesondere Voraussetzungen ins Eigenverwaltungs- oder halt eben auch Schutzschirmverfahren als besondere Form des Eigenverwaltungsverfahrens. Da hat ja der Gesetzgeber nochmal deutlich dran gedreht und glaube ich, so ist auch unsere Erfahrung hier aus dem ersten halben Jahr, die Hürde noch mal deutlich höher gelegt. Oder wie ist deine Erfahrung?
Ja, das sagen viele, das empfinde ich überhaupt nicht so. Also gesetzestechnisch ist das natürlich bemerkenswert, was da umgesetzt worden ist. Also ich habe, als das absehbar war, was kommt, mal versucht, die neuen Voraussetzungen in so einer Art Schaubild darzustellen und bin ziemlich schnell an meine darstellerischen Grenzen gelangt, weil es ja doch sehr viel dezidierter in den Regelungen ist als vorher, was auch die Beendigung des Verfahrens angeht. Die Voraussetzungen sind natürlich wesentlich höher als vorher, aber vieles von dem, was jetzt gefordert wird, um in ein solches Verfahren zu kommen, hat optimalerweise nach alter Rechtslage auch schon vorher vorgelegen. Ja, zum Beispiel die Dinge, was habe ich für einen Sanierungsansatz, was habe ich für eine Idee, wo das Unternehmen in ein paar Monaten steht, wie sieht meine Planung aus, was will ich eigentlich wirklich umsetzen? Ein gut vorbereitetes Eigenverwaltungsverfahren hatte das schon nach altem Recht. Und wenn es das nicht gab, das ist jedenfalls meine Erfahrung, stolperte man in so ein Eigenverwaltungsverfahren rein und merkte häufig nach ein paar Wochen, das ist überhaupt nicht durchdacht. Jetzt sind wir da erstaunlicherweise in einem Eigenverwaltungsverfahren. Jetzt machen sich die Berater mal Gedanken, was machen wir da eigentlich? Und das sind die Fälle, genau. die unschön sind.
Man hat ja so Fälle gesehen, wo dann erstmal mit der Brechstange sozusagen ins Eigenverwaltungsverfahren reingewuchtet wurde, das Ganze. Und dann hat man sich kurz zurückgelehnt, durchgeatmet und gesagt, okay, was machen wir jetzt eigentlich?
Genau.
Da gebe ich dir völlig recht, dass man jetzt nochmal aufgeschrieben hat, was zu einem guten Beratungsansatz und einem guten Verfahrensvorbereitung gehört. Gleichwohl ist es ja schon so, dass man das Gericht mit deutlich mehr Papier jetzt versorgen muss im Vorfeld, was ja auch erstellt werden will. Und da sehen wir schon erhöhten auch Arbeitsbedarf einfach, das alles nochmal dezidiert aufzuschreiben und mit Verlaub auch so, dass es ein Richter oder eine Richterin dann auch versteht und man jetzt nicht irgendwie eine Latte von Nachfragen hat, bevor man überhaupt sozusagen den Antrag halbwegs gestellt hat. Das ist, glaube ich, schon eine deutliche Hürde, das alles so dezidiert vorzubereiten.
Das ist sicherlich so, ja. Also sicherlich muss viel von dem, was optimalerweise immer schon an Gedanken im Kopf der Berater war, muss verschriftlicht werden und muss eben, ich sage das jetzt mal etwas direkter, auch so verschriftlicht werden, dass jeder zuständige Insolvenzrichter das auch ohne weiteres versteht, auch wenn er nicht nur Insolvenzen bearbeitet und das seit 20 Jahren. Der Aufwand ist da sicherlich gestiegen und es ist sehr viel mehr Schreibarbeit. Aber ich glaube eben, dass es einfach den Eigenverwaltungsverfahren dient und vermeidet, dass man tatsächlich, wie du gerade gesagt hast, mit der Brechstange in Verfahren kommt, die dafür eigentlich gar nicht geeignet sind.
Thorsten, wir haben ja gesehen, auch nach neuem Recht, dass die Eigenverwaltungsplanung und damit auch den Inhalt des Katalogs des 270a ja doch die Anforderungen hier konkretisiert in dieser Hinsicht. Jetzt haben wir gerade auch festgestellt, okay, das sind eigentlich Themen, die in der Vergangenheit auch, wenn sie denn richtig gemacht worden sind, schon bislang sorgfältig vorbereitet worden sind. Wenn wir uns so ein bisschen darauf dann konzentrieren, auf den zeitlichen Faktor beziehungsweise den zeitlichen Rahmen der Vorbereitung, reichen uns die 3 Wochen, die uns 15a für die Zahlungsunfähigkeit setzt, mit der ganz konsequenten Aussage, das, was wir uns eigentlich schon immer wünschen, die hier in der Branche tätig sind, ja, kommt bitte so zeitig wie möglich, wenn es geht, im Stadium der drohenden Zahlungsunfähigkeit, damit wir die Möglichkeit haben, eben gerade diesen Antrag sorgfältig vorzubereiten.
Also die 3 Wochen sind tatsächlich wegen des Vorbereitungsaufwandes erheblich. Das war ja auch bisher schon so, dass nach alten Voraussetzungen, wo man wesentlich weniger liefern musste, man ja als Berater, das mache ich ja auch ab und zu, tatsächlich erheblich unter Zeitdruck kam, auch wenn man mit einer ganzen Mannschaft quasi Tag und Nacht an der Vorbereitung gearbeitet hat. Jetzt profitieren wir im Moment ja noch ein bisschen von dem Übergangsrecht, aber das wird in Zukunft, glaube ich, noch sehr viel zeitkritischer als bisher.
Was bedeutet das für die Beratung? Heißt das mit noch größeren Mannschaften schon im Vorfeld rein, sozusagen, um das auch umfassend abzudecken? Noch teureres Vorbereitungsverfahren, sage ich mal?
Das bedeutet erstmal als Wunsch, dass die davon Betroffenen jetzt einfach wirklich mal früher kommen und nicht auf den letzten Drücker. Aber in der Tat kann genau das passieren, dass man mit einigen Leuten mehr da in die Vorbereitung gehen muss, weil man eben nur beschränkt viel Zeit hat. Und dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass es jedenfalls für die Anfangsphase ein bisschen teurer wird als bisher, ja.
Das heißt ja auch, für die Hürde nicht nur, sage ich mal, an den im Gesetz stehenden Voraussetzungen ist ja erhöht, weil das sehen wir halt eben auch, sondern auch schon mal die Vorschusshürde, die man ja dann nehmen muss. Also sprich, die Kosten sozusagen, die ich aufwenden muss, um in das Verfahren reinzukommen, werden doch nochmal etwas höher werden. Das ist nämlich auch, sage ich, so eine indirekte Folge meines Erachtens, auch der erhöhten Anforderungen, worüber ich dann das ein oder andere Verfahren auch schon mal wieder aus dem Fokus kegle für die Eigenverwaltung, / Schutzschirmverfahren.
Ja, wobei das ja eigentlich nur den Liquiditätsbedarf an den Anfang schiebt. Ja, wenn ich so Dinge wie eine vernünftige Planung und die Entwicklung eines Sanierungsansatzes nicht wie bisher im Laufe des Verfahrens tatsächlich entwickeln kann, sondern direkt am Anfang, dann habe ich am Anfang die höheren Beratungshonorare und müsste eigentlich dann im Laufe des Eröffnungsverfahrens oder kurz nach Eröffnung durch die ersparte Arbeit mir da tatsächlich auch den Bedarf sparen. Aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass der Vorschussbedarf für die Berater, die nachher nicht ausfallen wollen, mit ihrem Honorar tatsächlich steigt, ja.
Thorsten, der Anwendungsbereich für die Eigenverwaltung ist ja auch gerade mit Blick auf etwaige Zahlungsrückstände bei beispielsweise Arbeitsverhältnissen, Pensionszahlungen, Steuern, SV-Beiträgen und auch Lieferanten ja doch sehr stark eingegrenzt und damit auch letztlich der Kandidatenkreis, der hier für ein solches Verfahren in Betracht kommt. Und wenn solche Rückstände bestehen, dann so das neue Recht kommt ja die Eigenverwaltung, die Anordnung der vorläufigen Eigenverwaltung nur noch ausnahmsweise in Betracht. Heißt das dann im Umkehrschluss demzufolge, wenn solche Rückstände bestehen, dann geht es nur noch mit einem CRO in Organstellung, der dann beispielsweise das genau überwacht und gegebenenfalls auch Haftungsansprüche, die eine weitere Voraussetzung sind, dass sie eben gerade nicht bestehen, hier geltend machen kann?
Ich glaube, das kann man genauso wenig pauschal sagen wie bisher, weil es ja eben darauf ankommt, dem Gericht darzulegen, wie ist es zu diesen Problemen gekommen, die der regelmäßigen Anordnung der Eigenverwaltung entgegenstehen, damit das Gericht die Möglichkeit hat, hier tatsächlich dann zu entscheiden, ob es eben doch eine Eigenverwaltung gibt. Ich empfinde diese Regelung ein bisschen als Pyrrhus-Sieg. Ja. Man war froh, dass dieser breite Beurteilungsspielraum des Gerichts, wann liegen eigentlich die Voraussetzungen einer Eigenverwaltung vor, das war ja sehr viel Case Law, dass das weg ist und man eine genaue Richtschnur für das Gericht hat, aber genau diesen Beurteilungsspielraum wieder einführt für die Fälle, wo eben die regelhafte Anordnung der Eigenverwaltung nicht in Betracht kommt. Da wird man zum Beispiel bei einer mangelhaften Buchhaltung oder bei nicht gezahlten Sozialversicherungsbeiträgen viel über einen externen CAO reparieren können. Aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten, dem Gericht darzulegen, dass diese Fehlverhalten aus der Vergangenheit abgestellt sind.
An was denkst du da konkret?
Naja, wenn die Buchhaltung nicht in Ordnung war, hat es durchaus mal Fälle gegeben, wo man einen Steuerberater beauftragt hat mit einem Buchhalter, der auch die Buchführung gemacht hat, bei dem man davon ausgehen konnte, der macht es ordnungsgemäß und wo sich dann eben herausgestellt hat, er macht es nicht ordnungsgemäß, obwohl er vom Fach ist und dafür bezahlt worden ist. Und sowas kann man ja darlegen. Und dann wüsste ich nicht, warum das Gericht, wenn man sagt, ich habe hier den Steuerberater gewechselt, nicht sagt, okay, das akzeptieren wir als Grund, dass es in Zukunft besser geht. Ne?
Dann bin ich da, glaube ich, bei dir. Aber ich denke, es sind eher Ausnahmefälle, oder? Wie ist deine Erfahrung?
Das werden sicherlich Ausnahmefälle sein. Ja. Ich habe mal am Beginn meiner Tätigkeit gelernt, das meiste sind Managementfehler. Das kann man nicht auf Dritte schieben. Aber dann reicht ja häufig schlicht und ergreifend einfach ein Geschäftsführerwechsel. Da muss ich ja nicht unbedingt einen Restrukturierungsexperten von außen holen ins Organ, der das Verfahren ja nochmal verteuert. Ich meine, das wird sicherlich nicht gewollt sein, dass die konturierteren Zugangsvoraussetzungen zur Eigenverwaltung jetzt dazu geführt haben, dass die Kosten des Verfahrens da explodieren. Hoffe ich jedenfalls nicht.
Glaube ich auch nicht, wobei man sich immer nicht so ganz sicher ist, wie weit der Gesetzgeber das alles vorausgedacht hat. Aber die Frage, die ich mir gerade so stelle, ist natürlich, welcher Geschäftsführer tut sich das in so einer Situation an? Weil ja die Haftungsrisiken, gerade wenn ich mich nicht explizit damit auskenne, doch schon erheblich sind, meine ich.
Die Haftungsrisiken mit einer Eigenverwaltung, oder?
Genau, also sozusagen, ja. Das Spannende ist einmal, wenn ich einmal im Eigenverwaltungsverfahren bin, dann wird es etwas entspannter, sozusagen, aber diese Vorphase, die ist ja eigentlich sozusagen diese 3 Wochen, über die wir schon gesprochen haben oder noch mehr, wenn ich dann noch einen Geschäftsführerwechsel habe, der sich dann einarbeitet, sagt, okay, wie ist jetzt eigentlich der Status, was muss ich jetzt tun, was kann ich bezahlen, was kann ich nicht bezahlen, das ist ja, glaube ich, schon ein bisschen höhere Kunst dann auch gerade in dieser Phase.
Typischerweise habe ich ja den Berater an der Seitenlinie, der mich da ein bisschen einfängt und mir sagt als Geschäftsführer, was ich tun darf und möglichst nicht tun sollte.
Wird denn diese ja eben gerade schon benannte insolvenzrechtliche Expertise, die ja nun auch in Gesetzesform gegossen ist, doch entscheidend dazu beitragen, die ungeeigneten Eigenverwaltungsfälle auszusieben, dass man sozusagen dann doch mehr Verfahren sieht, die zum Gelingen kommen? Oder sind es noch eine ganze Reihe anderer Faktoren, wenn ja, welche? Die hier zum Erfolg führen.
Also ich habe mir mal, als das Gesetz in Kraft getreten worden ist, angeschaut, welche Eigenverwaltungsverfahren ich im letzten Jahr hatte und wo ich jetzt sagen würde, das würde nach neuem Recht nicht mehr klappen. Und da waren durchaus einige dabei, wo jedenfalls die regelhafte Anordnung der Eigenverwaltung nicht mehr funktionieren würde, weil die Anträge so gestellt worden sind, dass zwar formell die Voraussetzungen der Anordnung der Eigenverwaltung gegeben waren, aber unklar war, wie soll das Ganze en Detail finanziert werden, was ist die wirkliche Sanierungsidee, wie sieht der Insolvenzplan, wenn einer kommen soll, jedenfalls in seinen Grundzügen aus, da kam nichts. Und da hat man sich dann im Laufe des Verfahrens eben überlegt, ob ein Insolvenzplan kommt, eine übertragende Sanierung oder gar eine Liquidation. Ich glaube, solche Fälle sind in Zukunft von der Eigenverwaltung ausgeschlossen und da fallen mir eben auch Fälle ein, da würde ich sagen, es ist auch richtig, dass die von der Eigenverwaltung ausgeschlossen sind. Man sollte dieses Verfahren, von dem ich sehr viel halte, ich bin ja häufiger Sachwalter in derartigen Verfahren und wir beraten auch ab und zu, man sollte das wirklich vorbehalten für die Fälle, die dafür wirklich geeignet sind und wo Berater und Geschäftsführer tätig sind, zusammen mit dem Sachwalter an einem Strang ziehen, um das professionell und zügig umzusetzen. Und nicht dieses Verfahren, das passiert ja ab und zu, ausnutzen, um das Honorar vom Insolvenzverwalter zum Berater zu verschieben, sage ich mal ganz sarkastisch.
Ich weiß nicht, wovon du redest, Thorsten. Aber Thorsten, wichtiges Thema ist ja immer, wenn ich jetzt sozusagen den Antrag vorbereite für die Eigenverwaltung, sofort das Stichwort aufkommt, Liquiditätsplanung und die Frage Abführung von Arbeitnehmeranteilen. Das ist eine strafbewährte Pflicht. Nach dem alten Eigenverwaltungsrecht, so will ich es mal bezeichnen, war es ja möglich, das über einen Zustimmungsvorbehalt, über einen speziellen Zustimmungsvorbehalt dann des Gerichtes zu regeln, dass ich ihn nicht abführen muss. Jetzt ist das nochmal etwas anders geregelt, auch in § 15b. Wie schätzt du die Regelung ein?
Also zunächst mal sehe ich das mit dem Zustimmungsvorbehalt etwas anders, weil ich bisher tatsächlich nur mit Insolvenzgerichten zu tun hatte, die mir gesagt haben, die Problematik der Geschäftsführung bei der Abführung der Sozialversicherungsbeiträge ist uns durchaus bewusst, aber das ist kein Fall, wo wir einen Zustimmungsvorbehalt anordnen können. Und die Insolvenzrichterinnen und Insolvenzrichter scheinen da manchmal tatsächlich getrieben zu sein von der Angst vor einem Haftungsrisiko in Ermangelung eines Spruchrichterprivilegs, sowohl zivilrechtlich als auch eben strafrechtlich, wo mir die Insolvenzrichter gesagt haben, Herr Martini, entscheiden Sie mal, was Sie tun. Ja, und Ich bin aber als Sachwalter auch nicht derjenige, dessen Aufgabe es ist, durch ein Nein zu der angestrebten Zahlung hier für die Exkulpation der Geschäftsführer zu sorgen und möglicherweise ein eigenes Problem zu haben. Da gibt es ja durchaus ernstzunehmende Äußerungen in Literatur dazu, dass es zu einem Problem für den vorläufigen Sachwalter werden kann, sodass das dann häufig bei mir in der Praxis zu Lösungen führt, dass ich die Zahlung zur Kenntnis nehme und dem Geschäftsführer schreibe, wenn Sie das machen, ist das für mich kein Grund, dem Gericht eine Nachteilsanzeige mitzuteilen. Ob sich das Problem jetzt gelöst hat durch den 15b Absatz 8, wage ich zu bezweifeln, weil er sich auf das Steuerrechtliche zunächst einmal beschränkt und es ja jetzt dazu zwei Meinungen gibt, erwartungsgemäß. Die eine Meinung ist, wenn da die Sozialversicherungsbeiträge nicht genannt sind, dann hat der Gesetzgeber sie bewusst nicht genannt. Und die andere Meinung ist, er hat es vergessen oder er hat es nicht geregelt, weil er glaubt, man muss es nicht regeln, weil es eine Rechtsprechung dazu gibt. Also mit anderen Worten, ich glaube, dass das Problem für den Moment überhaupt nicht gelöst ist, sondern man wird mal warten, bis da die ersten gerichtlichen Entscheidungen tatsächlich dazu vorliegen. Und das wird vermutlich ein bisschen dauern.
Das heißt also für die Praxis, Thorsten, die altgeübte Praxis sozusagen, fast schon Rolle rückwärts, aber auch nicht, nämlich bösgläubig machen, vorher dann zahlen und dem Sachwalter damit später die Möglichkeit der Insolvenzanfechtung eröffnen. Das, solange das nicht geklärt ist, der einzig probate Weg.
Ja, was aber auch nicht immer funktioniert, ne? Weil ja bei Unternehmen mit viel Personal und hohen Personalkosten, das einen durchaus ja in Liquiditätsschwierigkeiten bringen kann. Und ich durchaus Fälle kenne und auch in jüngster Vergangenheit hatte, wo das deswegen keine Lösung gewesen ist, weil der Liquiditätsbedarf sehr hoch war, um genau das zu tun. Und auch wenn die Sozialversicherungsträger üblicherweise ja sehr schnell danach zurückzahlen, da ein Risiko verbleibt, gerade im Moment wegen der Regelungen des Grofins AG, wo er gerne mal versucht wird, durch ein paar Schleifen extra Rückzahlungen zu verzögern. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, durch das Bösgläubigmachen und dann nachher anfechten, löse ich nicht alle diese Fälle. Da bleiben Fälle mit hohem Liquiditätsbedarf, die ein Problem sind. Und ich glaube, die werden auch noch eine Zeit lang ein Problem bleiben, eben wegen der Fassung des 15b Absatz 8.
Halten wir aber vielleicht als Zwischenfazit fest, wenn ich im Bereich von 15b und damit der materiellen Insolvenz ich mich nicht befinde, sondern nur drohend zahlungsunfähig bin, dann sozusagen ist das gar kein Thema. Dann gilt es auch Zahlungsverpflichtung für die Sozialversicherungsbeiträge und konsequenterweise natürlich auch für die Steuern, weil letztlich mir dann, klar, schon dem Wortlaut nach 15b nicht weiterhilft.
Ja, natürlich, klar.
Das sind aber halt eben die Themen, die ich dann auch in der Liquiditätsplanung, also Stichwort Vorbereitung vor dem Antrag, genau berücksichtigen muss und wo ich ja auch als Berater schon frühzeitig mir im Prinzip überlegen muss, zahle ich nicht. Was ja auch, du hast es eben schön beschrieben, Thorsten, genau auch die Frage, wie reagiert der Sachwalter in dem Fall? Vielleicht sieht er das nicht ganz so wie du, vielleicht hat er noch andere interessante Ideen, wie man damit umgehen kann. Und darauf soll ich dann sozusagen auch schon meinen Liquiditätsplan aufbauen. Das ist natürlich dann schon eine echte Schwierigkeit und du hast es ja auch angesprochen, selbst mit dieser Anfechtungsthematik komme ich dann halt eben nicht hin, möglicherweise, also Stichwort Start-up-Unternehmen, wo ich viel Aufwand und wenig Umsatz habe. Das sind ja so die Fälle, an die man dann relativ schnell denkt an der Stelle.
Ja, das stimmt. Die Unbekannte der Planung ist natürlich die Positionierung des Sachwalters. Das ist ja ganz klar. Ja? Aber ich meine, erfahrungsgemäß ist es ja eben so, dass ich natürlich häufig dann Sachwalter vorschlage, deren wahrscheinliche Praxis ich kenne. Und das hilft natürlich über die Fälle überhaupt nicht hinweg, wo das Geld nachher nicht schnell zurückfließt und ich es am Anfang nicht habe, ganz klar.
Vielleicht an der Stelle gleich nochmal nachgeschoben, ist das Thema Kassenführungsbefugnis aus deiner Sicht da ein probates Mittel, was man da noch sozusagen dazwischen schieben kann? Also du hast ja eben schon beschrieben, die Gerichte schieben sozusagen zurück zum Sachwalter, sagen, nee, entscheide du mal lieber, wir wollen es nicht auf unserem Tisch haben. Auch das ist ja sozusagen eine Möglichkeit, das auf den Tisch des Sachwalters zu schieben und zu sagen, hier mach du mal.
Ja, und das war das, was ich eben meinte mit, es gibt durchaus ernstzunehmende literarische Ausführungen dazu, welches strafrechtliche Verantwortungsrisiko da ein Sachwalter hat. Und das hat er möglicherweise eben auch, wenn er die Kassenführungsbefugnis hat. Ich war eigentlich immer der Meinung und bin es nach wie vor, dass wenn in einem Eigenverwaltungsverfahren die Notwendigkeit besteht, die Kassenführung dem Sachwalter zu übertragen, das vielleicht ein Indiz dafür ist, dass es nicht eigenverwaltungsgeeignet ist. Denn das entspricht ja eigentlich nicht dem Archetyp der Eigenverwaltung, dass ich die Kasse führe als vorläufiger und endgültiger Sachwalter. Das soll ja eigentlich nur kontrollieren.
Wobei das gerne gesehen wird, gerade von Gläubigern, die sagen, nee, wir wollen mal lieber, dass der Sachwalter da die Finger drauf hat.
Ja, vielleicht sind das aber auch Gläubiger, die lieber eine Insolvenz wollen und keine Eigenverwaltung. Also eine normale Insolvenz.
Das glaube ich durchaus. Wobei ich der Meinung bin, man muss ja mal ganz genau hinschauen, was der Sachwalter mit der Kassenführungsbefugnis überhaupt darf. Ich meine nämlich nicht, dass er aus eigenem Ermessen heraus Zahlungen zurückhalten kann, sondern er muss das machen, was ihm der Geschäftsführer sagt in der Eigenverwaltung. Nur wenn es grob insolvenzzweckwidrig wird, dann ist er möglicherweise da berechtigt. Ansonsten glaube ich, dürfte das schwierig werden, weil wir hatten hier schon mal einen Fall, wo genau das ein Thema war und wir dann sehr schnell bei Nachlesen der Literatur und Rechtsprechung festgestellt haben, wie weit reicht eigentlich meine Kassenführungsbefugnis? Es ist tatsächlich so, dass ich entscheide, welche Zahlungen als Sachwalter entscheide, welche Zahlungen geleistet werden und welche nicht.
Das spricht aber dann eher dafür, dass ich das Haftungsrisiko vom Berater-Geschäftsführer auf den vorläufigen Sachwalter verlagere. Also dass die strafrechtliche Verantwortlichkeit, nicht die zivilrechtliche. Ja.
Ja. Also es spricht dann im Zweifel so dafür, dass das nicht die richtige Verfahrensart ist, die Eigenverwaltung. Das war auch in dem Fall so, aber wir waren sozusagen in dieser Übergangsphase. Es gab Schwierigkeiten im Verfahren, auf einmal waren die Berater weg und so weiter. Und dann sozusagen in dieser Übergangsphase von der Eigenverwaltung in die normale Insolvenzverwaltung, da standen dann die Fragen an, was mache ich hier eigentlich mit der Kassenführungsbefugnis? Bin ich jetzt derjenige als Sachwalter, der entscheidet, welche Zahlungen zu leisten sind und welche nicht?
Naja, eine Kassenführungsbefugnis ist keine Verfügungsbefugnis, ist ja ganz klar.
Ja, ja. Genau. Das ist das Thema dabei. Und das wird ja aber gerne übersehen und verwechselt. Das heißt ja auch von Gläubigern, die nämlich gerade das fordern und sagen, ja, hier bitte Kassenführungsbefugnis beim Sachwalter. Die denken ja, der guckt da drauf in der Form, dass er entscheidet, was gezahlt wird, was nicht. Und der guckt, man kriegt seine Zahlungsliste vorgelegt und wenn man nach dem BGH geht, sitze ich ja am Schreibtisch weit weg vom Unternehmen, da kriege ich nur eine Liste vorgelegt und einen Liquiditätsplan dazu und dann gucke ich vielleicht nochmal drüber, ob mir was auffällt, was grob insolvenzzweckwidrig ist und den Rest, den überweise ich dann.
Ja, ich würde das grob streichen. Ich würde alles das rausstreichen, was insolvenzzweckwidrig ist, aber ansonsten bin ich deiner Meinung.
Thorsten, lass uns vielleicht nochmal zurückkommen auch auf das Thema, was wir jetzt schon für die sozusagen pflichtwidrigen Zahlungen gestreift haben, nämlich 15b. Da war es ja in der Vergangenheit schon so, dass 64 GmbH-Gesetz, nämlich das Bestehen von Haftungsansprüchen der Eigenverwaltung, der Anordnung grundsätzlich also hier entgegengestanden hat, weil es, wenn man sich das Gesetz richtig anschaut, an der Aktivlegitimation fehlt, für den späteren Sachwalter solche Ansprüche geltend zu machen. Daran hat auch 15b jetzt nichts geändert. Wenn du jetzt den Auftrag erhältst vom Gericht, Sachverständigenseits zu prüfen, ob es solche Ansprüche gibt, wie offensiv gehst du damit um? Sind das dann aus deiner Sicht schon harte Gründe, Hardfacts, die der Eigenverwaltung hier dann entgegenstehen? Oder muss man sagen, naja, wir haben hier einen CRO an Bord, der ist doch unabhängig in der Branche auch bekannt, der ist im Organ und er wird auch derjenige sein, der nach Verfahrenseröffnung diese Ansprüche gegen das Management geltend macht?
Also als ersten Schritt vielleicht mal, dass ich in den vergangenen Jahren vor Eröffnung eines Eigenverwaltungsverfahrens wirklich schon belastbar gewusst hätte, dass und in welchem Umfang es Haftungsansprüche nach damals 64 GmbH-Gesetz gegeben hat, das ist eher selten. Ja, meistens weiß man, es gibt was oder es gibt nichts und wenn es was gibt, dann kennt man irgendwie etwa die Größenordnung. Aber sowas ist ja typischerweise nicht ausermittelt. Man hat ja ein paar Wochen auch andere Sachen zu tun. Deswegen waren die Fälle, wo man wegen Haftungsansprüchen tatsächlich eine Eigenverwaltung abgelehnt hat, das habe ich ein einziges Mal wirklich erlebt in einem maßgeblichen Fall. Zweitens, wenn es Haftungsansprüche in der Vergangenheit gegeben hat und die Geschäftsführung hat gewechselt, dann wüsste ich nicht, inwieweit, wenn das nicht im Prinzip den ganzen Betrieb und die ganze Management-Ebene und die Ebene darunter infiziert hat, inwieweit das einer Eigenverwaltung entgegenstehen soll. Ich unterstelle mal einem erfahrenen CRO, der Restrukturierungs- oder Insolvenzerfahrung hat, dass er weiß, dass er diese Ansprüche später prüfen und realisieren muss. Wobei es ja typischerweise ohnehin so ist, dass der Sachwalter dann mit der Geschäftsführung abspricht, so war das jedenfalls bisher, dass treuhänderisch diese Ansprüche durch den Sachwalter geltend gemacht werden.
Wir waren vorhin schon ein bisschen so an der Stellung des Sachwalters. Es wird ja sehr unterschiedlich gehandhabt, auch von den Kollegen, sozusagen diese Stellung auszufüllen. Wie hältst du es in deinem Verfahren? Lieber mittendrin statt nur dabei oder was ist so deine Devise?
Also ich glaube, was wir ja alle in unserem Workshop gelernt haben, ist, sich in einem überschaubaren Zeitraum einen Eindruck von den handelnden Personen zu verschaffen. Ja? Oder jedenfalls ist es notwendig und davon macht der Mann ja ein bisschen abhängig, in welchem Rhythmus man da kontrolliert und wie genau man kontrolliert. Also ich fahre eigentlich sehr, sehr gut damit, indem ich immer das Modell, was wir fahren, immer vorschlage. Ich würde gerne die Zahlungen, die vorher geleistet werden, sehen und dann kann ich da sagen ja oder nein und da wird irgendwie ein Excel-Sheet über eine Cloud zur Verfügung gestellt und ich kann mir das anschauen und mache das in einem regelmäßigen Rhythmus und wenn man das erste Mal merkt, da ist irgendwas nicht in Ordnung oder da versucht man hintenrum etwas zu tun, was insolvenzzweckwidrig ist, dann kontrolliert man natürlich etwas genauer. Ja, also es ist sicherlich nicht Aufgabe des Sachwalters, irgendwie alles durchzuwinken und ab und zu mal irgendwie so stichprobenartig reinzuschauen, sondern ich maße mir schon an zu sagen, ich muss das alles kontrollieren. Aber man kann eben durchgängig kontrollieren und nicht nur Stichproben betreiben, ohne dass das direkt zu einer konfrontativen Situation führt. Ja, ich bin eben als Sachwalter da nicht der Macher, sondern ich bin eben der Aufpasser, aber man kann auch konstruktiv aufpassen.
Ja, somit sind wir leider schon wieder am Ende unserer aktuellen Podcast-Folge angekommen, in der wir den Blick auf das Eigenverwaltungsverfahren nach neuem Recht und damit diesmal ein wenig abseits des Staruk-Verfahrens gerichtet haben. Wir sagen danke, Thorsten, dass du bei uns zu Gast warst und auch für die spannende Diskussion. Wie immer freuen wir uns über Ihre Fragen, Anregungen, Kritik und auch Lob. Sie können uns über LinkedIn und im Internet unter www.restruct.law oder per E-Mail unter podcast@restruct.law erreichen.
Für heute sagen wir danke fürs Zuhören. Bleiben Sie alle gesund und genießen einen hoffentlich angenehmen und weniger regenreichen Spätsommer. Wir freuen uns auf das nächste Mal und wünschen bis dahin viel Spaß beim Sanieren.
Tschüss und bis bald.
Restruct Law, der Restrukturierungspodcast von Dr. Christian Heinze und Heiko Schäfer.